Teil 8 von Borgia von Klabund. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 35. Kapitel. Um die Vanossa bekümmerte sich der Papst in Zukunft nicht mehr. Sie hatte ihm, wie es ihre Pflicht war, Borgias geschenkt und damit ihre Mission erfüllt. Als er eines Tages erfuhr, sie sei schwer an Malaria erkrankt, schickte er ihr seinen Leibarzt Torella. Der gab ihr eine Spritze, die zur Folge hatte, dass sie in einen tiefen Dauerschlaf versank. Sie schlief 13 Jahre bis zu ihrem Tode und erwachte nur jeden Tag und jede Nacht für ein paar Minuten, in denen sie nur halb bei Besinnung war. Sie verlernte ganz die Sprache und konnte sich schließlich nur noch auf ein Wort besinnen: Borgia. Der Papst schwenkte ein Pergament in der Hand. »Triumpho Borgia, der neue König von Frankreich bittet mich, seine erste Ehe zu scheiden und ihm die Eingehung einer zweiten zu gestatten. Ich habe zugesagt unter einer Bedingung.« »Cesare, spann mich nicht auf die Folter.« »Alexander, das haben wir bereits mit diesem Savonarola getan. Scherz beiseite, Cesare, unter der Bedingung, dass du eine französische Prinzessin zur Gattin erhältst.« Cesare knirschte vor Freude mit den Zähnen. »Und er hat zugesagt?« Der Papst jubelte. »Ja, er schlägt Charlotte d'Albret, die Schwester des Königs von Navarra, vor.« »Kindchen, Söhnchen«, fuhr Alexander Borgia fort, »du musst in Frankreich nobel auftreten. Wir brauchen für dich Gespanne, Reisewagen, Pagen, Läufer, Reiter, samt Seide, Gold, Brokat, Perlen in Hülle und Fülle.« »Und woher nehmen wir das, was in Summa 200.000 bis 300.000 Golddukaten betragen dürfte?« lächelte bescheiden Cesare. »Söhnchen, Kindchen«, der Papst tätschelte zärtlich seine Wange, »du musst etwas gegen deine Sommersprossen tun. Sie entstellen nur dein hübsches Gesicht. Ja, was ich sagen wollte, es sind einige reiche, der Ketzerei verdächtigte Personen, wie beispielsweise Pedro de Aranda, Bischof von Calahorra. Wenn wir ihnen keinen Prozess machen, werden sie gern und willig ein Sümmchen zahlen. Und wozu sind die Juden da? Wir verurteilen sie wegen gottlosen Wuchers zu schweren Gefängnisstrafen, die sie dann mit Geld ablösen können. Beruhige dich, Söhnchen, die 200.000 Taler haben wir in einer Woche zusammen. Ich werde übrigens auch eine Borgia-Bank errichten. Eine Bank, wo man gegen feste Taxen Ablass erhält. Mord kostet, sagen wir, 500 Dukaten, Diebstahl, Unterschlagung und bis zu Kindsabtreibungen und Verleumdungen entsprechend weniger.« Cesare witzelte. »Du selbst hast ja genug Betriebskapital einzuzahlen.« Alexander Borgia überhörte die Bemerkung. »Von jeder Einzahlung gehen 20% direkt an die päpstliche Kammer, das heißt an uns. Wir können damit unsere Kasse beträchtlich auffüllen. Denn die Sünder sterben, Gott sei gelobt, nicht aus.« Cesare lächelte. »Und nicht die Dummen.« Alexander prustete. »Amen. Übrigens, was ich bei der Gelegenheit sagen wollte, ein Prinz von Aragon, von Neapel, kann uns nach unseren letzten Erfolgen nicht mehr viel nützen. Die Ehe Lucretias mit ihm war eine Torheit, wir müssen sie wieder gut machen.« Alfonso wurde eines Abends, als er im Vatikan seine Gattin besuchen wollte, von Vermummten überfallen und mit Dolchstichen traktiert. An Kopf, Armen und Schenkeln blutend floh er in die Kammer Lucretias, die ohnmächtig an ihm dahinsank. Der Papst erteilte ihm die Absolution, aber wieder vermuten erholte sich Alfonso. Er wurde von Lucretia sorgfältig und zärtlich gepflegt, die ihm alle Getränke selbst zubereitete und von allen Speisen zuerst kostete, ehe sie sie ihm reichte. Eines Nachmittags in der milden Abendsonne, er war schon rekonvaleszent, stand Alfonso am offenen Fenster und sah Cesare Borgia durch den Garten gehen. Es wurde ihm rot vor den Augen. Er riss den Dolch aus dem Wehrgehenk und warf nach ihm. Der Dolch fiel vor Cesare zu Boden. Cesare hob ihn auf, ohne nach dem Fenster zu blicken. Er betrachtete einen Augenblick das Wappen der Aragon am Knauf. Dann warf er ihn nach einem Olivenbaum, wo er im Stamme stecken blieb. Am selben Abend machte Cesare einen Besuch bei Alfonso und erkundigte sich freundlich nach seinem Befinden. In der Nacht stieg Michelotto, eine Kreatur Cesares, heimlich im Zimmer Alfonsos ein und erwürgte ihn im Schlaf. Cesare spielte diese Nacht eine Partie Schach mit dem Papst. Während er ihm mit der Dame Schach bot, sagte er so nebenbei, Der Weg für eine Heirat Lucretias mit dem Prinzen Este von Ferrara ist frei. Der Papst ließ den König fallen, den er gezogen hatte. Ich bin müde, sagte er, wir wollen schlafen gehen. Lucretia war außer sich, als sie von der Ermordung Alfonsos hörte. Zum ersten Male wurde sie an ihrer eigenen Sippschaft irre. Ihre Lippen weigerten sich, den Namen Borgia auszusprechen, und sie erbrach ihn vor Ekel mit grüner Galle. Sie weigerte sich, Cesare zu empfangen, und ließ auch Alexander nicht vor ihr Angesicht. Sie wollte allein sein und nie mehr einen Borgia sehen. Sie verhängte in ihrem Zimmer alle Spiegel, um sich nicht selbst sehen zu müssen. Nachts lief sie, tief verschleiert, in das Nonnenkloster von San Sisto und flehte um Aufnahme.
36. Kapitel.
Der Kardinal Lagrolet hatte Lucretia von dem jungen 23-jährigen Florentiner Bildhauer Michelangelo erzählt. Sie bat ihn eines Tages zu sich ins Kloster. Sie betrachtete ihn neugierig, wie ein Kind Türken und Inder betrachtet. »Ihr seid Bildhauer?« »Jawohl, Madonna.« »Adliger?« »Aus edelstem Geschlecht.« »Versteht ihr euer Handwerk?« »Ich hoffe, Madonna.« »Macht ihr ein Gewerbe aus eurer Kunst?« »Ich mache eine Kunst aus meinem Gewerbe.« »Könnt ihr Pferde machen oder noch besser Pferdemenschen, Zentauren?« »Der Kampf der Zentauren und Lapiten, ich will es versuchen, Madonna.« »Einen sterbenden Adonis, ich werde darüber nachsinnen.« »Interessiert ihr euch für die Ausgrabungen aus der Antike? Alle Augenblicke findet man eine schöne Statue, eine Göttin oder einen Seelen. Da könnt ihr viel lernen, wenn ihr wollt.« »Es ist der Inhalt meines Lebens, Madonna.« »Was habt ihr denn schon Vortreffliches geleistet?« »Eine Gruppe, Madonna.« »Was stellt sie dar?« »Die Pietà.« »Ihr müsst sie mir zeigen.« »Ich bitte, über mich zu verfügen.« Lucretia kam in sein Atelier, von der Äbtissin von San Sisto begleitet. Sie war sehr guter Laune und knabberte unaufhörlich Datteln. Sie sah einen Zentauren in Lehm angefangen. Er trug die Züge Alexander Borgias. Sie sah einen sterbenden Adonis. Er trug die Züge Alfonsos von Aragon. Sie wandte sich melancholisch lächelnd zu Michelangelo. »Und was wollt ihr aus mir machen?« Sie stand plötzlich vor der Pietà, und all ihre Heiterkeit zerbrach in einem Augenblick, dem Augenblick, den sie mit der Pietà tauschte. Diese Pietà, das ist keine qualvoll gealterte Mater Dolorosa. Es ist ja eine ganz junge, leidende Frau, die mir ähnlich sieht, und Christus trägt ja nicht die Züge jenes in Florenz verbrannten Fra Girolamo, jenes unseligen Ketzers? Laut sagte sie, »Ihr habt Savonarola gekannt?« Der Bildhauer nickte wortlos. »Er ist gar nicht tot, so scheint es, es schläft ja nur.« »Ja«, sagte Michelangelo, »er schläft nur.« »Mein Gott«, dachte sie, »ich muss weinen. Ich spüre, wie mir schon die Tränen aufsteigen. Ich muss schleunigst gehen.« Aber es war schon zu spät, die Tränen stürzten ihr aus den Augen. Michelangelo geriet, als sie von ihm gegangen war, in einen ekstatischen Rausch. Er warf den Meißel beiseite und begann eine Reihe leidenschaftlich sinnlicher Gemälde zu malen. Leder vom Schwan geliebkost, Venus von Amor geliebkost. Leder und Venus trugen die Züge der Lucretia Borgia. Er begann Verse zu schreiben an die Donna Aspera e Bella und nannte sie La Donna mia nemica, meine schöne Feindin. Er träumte von ihrer Nacktheit und begann ein christliches Gemälde zu skizzieren, in dem die Mutter Gottes, der Heiland, St. Peter und St. Johann alle in heidnischer Nacktheit durch eine florentinische Landschaft walten. Lucretia kehrte in den Vatikan zurück, vom Papst zärtlich herbeigerufen. Sie erzählte ihm von dem Bildhauer Michelangelo. Der Papst dachte nach. »Er soll mir einen Entwurf machen für mein Grabmal, für ein Grabmal, das berufen sein wird, alle Borgia dermal eins zu vereinen.« Er sandte Michelangelo in die Steinbrüche von Carrara, den geeigneten Marmor brechen zu lassen. Michelangelo stieß an der Küste auf einen Berg, der von Meer und Land weithin sichtbar war. »Ich werde aus dem Berg eine Kolossalstatue meißeln. Wozu Carrara nach Rom tragen? Die Leichen der Borgia müssen von Rom nach Carrara geschafft werden und unter diesem kolossalen Steinblock ruhen, dem ich die Gestalt eines gigantischen Zentauren geben werde.
37. Kapitel.
Der Himmel wölbte sich wolkenlos über den Borgia. Die Sonne schien nur über die Ungerechten. Cesare Borgia vermählte sich mit einer französischen Prinzessin. Als sie ihn in der Hochzeitsnacht zum ersten Mal ohne Helm und Stirnband sah, erschrak sie und war einer Ohnmacht nahe. Der Borgia trug auf der Stirn unverkennbar das Zeichen der Franzosenkrankheit. »Madame«, lächelte der Borgia, »dieses Mal an der Stirn stammt von Gott und Frankreich. Sie werden es mich nicht entgelten lassen. Ich bin bereit, die Ehe mit Ihnen vorerst nur in Effigie zu vollziehen.« Und er setzte sich an den Bettrand, nahm eine Laute und begann Charlotte d'Aubray französische Volkslieder vorzusingen, bis sie in die Hände klatschte und lachend den Refrain mitsang. Cesare, der nach Italien zurückkehrte, hat seine Gattin in der Folge nie wieder gesehen. Die Franzosen verbanden sich den Borgia. Die Colonna unterwarfen sich freiwillig. Die Türken waren nach dem Tode Cems in Italien eingefallen und hatten venezianische Häfen überrumpelt. Der Papst predigte einen Kreuzzug, um bald mit den Türken insgeheim Frieden zu schließen. Inzwischen führte Cesare mit der Rückendeckung des französischen Königs seinen Krieg gegen die italienischen Städte und Fürsten Mittelitaliens. Eine Stadt nach der anderen fiel ihm anheim. Ein Fürst nach dem anderen fiel im Feld oder floh. Er war auf dem Wege zur italienischen Königskrone, auf dem Wege zu sich. Sein Wahlspruch auf seinem Degen eingraviert lautete: Aut Cesare, aut nihil. Cesare liebte es, elegant und korrekt nach der letzten Mode gekleidet in die Feldschlacht zu ziehen. Er war mit seinem Schneider unzufrieden. »Du Hund von einem toskanischen Kleiderfuscher«, brüllte er ihn an, »du hast mir die ganze Schlacht bei Forlì versaut. 5 grelle Farben hast du mir über den Leib gezogen, dass ich wie ein Alecchino ausgesehen habe. Meinst du vielleicht, so ein Krieg sei ein Karneval, hä?« Der Schneider raffte sich zu einer Erwiderung auf. »Sehr viel anders ist der Krieg auch nicht, nur fließt hier Blut und beim Fasching fließt Wein. Verschone mich mit deiner bildreichen Philosophie. Du bist nicht dazu da, um zu denken, sondern Röcke zuzuschneiden, und wenn du mir noch einmal ein solch jämmerlich verpatztes Kostüm lieferst, wie das letzte war, schneide ich dir mit deiner eigenen stumpfen Schere die Nase und das ab, was dir zwischen den Beinen hängt und ihr ähnlich sieht. Mund halten, Maß nehmen, Schluss.« Cesare belagerte die Burg Forlì. Er belagerte darin Katharina Sforza. Katharina Sforza hatte Vater, Bruder, Gatte und Geliebten durch Mord und Gift verloren. Sie trug einen Kettenpanzer und ein eisernes Herz. Sie schlug sich für ihren kleinen Sohn Ottaviano. Sie stand auf der Burgmauer und forderte Cesare zum Zweikampf. Sie höhnte ihn und warf ihm eine Brennnesselstaud ins Gesicht. Er begehrte sie, aber er ließ es sich nicht merken. Er ließ ihr sagen, er sei bereit, mit ihr zu kämpfen, im Olivenhain vor Forlì, aber ohne Zeugen. Sie lachte, sie fürchte sich nicht. Am nächsten Morgen trafen sie sich im Hain. Er schlug ihr im ersten Gang den Degen aus der Hand, warf seinen Degen zu ihrem Degen ins Gras, umarmte sie und zwang sie, ihm zu Willen zu sein. So wurde sie seine Gefangene, Leibes und der Seele. Mit dem kleinen Ottaviano spielte Cesare Murmeln. Als er eine von den bunten Glaskugeln gewann, in denen das Universum sich feurig drehte, schrie der Kleine zornig auf und schlug ihn mit der geballten Faust ins Gesicht. Cesare rieb sich die leicht gerötete Wange. »Du bist der einzige Mann, der Cesare Borgia hat erröten machen. Ich werde dir die Glaskugel wiedergeben und später, wenn du erwachsen bist, sogar Forlì.« Cesare beugte sich über eine Karte von Italien. Er fuhr mit nervösen Fingern die Ströme und Gebirgszüge entlang. Er hieb auf die einzelnen Städte ein, und seine Finger krümmten sich wie ein Geierschnabel. Siena, Navarro, Genua, Neapel, überall herrschen andere Leute. Er dachte, andere Leute, denn im Grunde hatte es nur die einen Leute zu geben, die zum Herrschen berufen waren, die Borgia. Diese anderen, die Flachköpfe, Hohlhirne, Fettbäuche, zitternden Bohnenstangen, hatten stumm zu dienen, schweigend zu gehorchen. Niedergeworfen waren die Riarier von Imola und Forla, und alsbald neigten sich wie die Ähren vor dem Winde alle Fürsten Italiens vor Cesare Borgia, Herzog von Valenz, der Heiligen Römischen Kirche Bannerträger und Generalkapitän. Es neigten sich Colonna und Orsini, und sogar die Este und Gonzaga brachen ins Knie. Cesare kehrte nach Rom zurück, denn er brauchte Geld, Geld und wieder Geld für seine Kriegsfahrten. Er zog als Triumphator in Rom ein, im Triumph Cäsars. Auf einem Wagen führte er eine schöne nackte Frau mit sich, die wie ein Fisch in einem Netz zappelte. Es war die Italia. Von der Loggia Benedizione segnete der Papst den Einzug des siegreichen Sohnes, und seine segnend erhobene Rechte zitterte vor Stolz. 38. Kapitel. Pesaro, Rimini, Imola, Forli waren gefallen. Die Gonzago und Este, obwohl nicht Vasallen des Kirchenstaates, bemühten sich um die Gewogenheit Cäsares und Alexanders. Jetzt stand Cesare vor Faenza. Faenza war der Schlüssel zu Ravenna und Venedig. Die Stadt wehrte sich heroisch. Als der Widerstand der Männer nachzulassen begann, war es die 17-jährige Diamante Jovelli, die ihn wieder aufstachelte. Sie ging auf den Wellen umher, brachte dem einen Becher Wasser, jenem ein Wort der Stärkung, schleppte Munition und Faschinen. Ihr Beispiel ermunterte die übrigen Frauen, und nach einer Woche war Diamante Jovelli Kapitän eines Weiberbataillons. Sie ließ auf der Umwallung eine weiße Fahne aufpflanzen, die ein Mädchen im Kettenpanzer zeigte, welches auf einen Totenkopf tritt. Was aber Diamante Jovelli, die schwarzlockige, von Gestalt zarte Gerberstochter, tat, das tat sie aus Liebe zu dem 18-jährigen Astore Manfredi, dem Fürsten von Faenza, dessen Mutter Francesca ihren Gatten Galetto Manfredi wegen Untreue hatte erdolchen lassen. 7 Stunden den Tag feuerte Cesare Borgia Artillerie auf Faenza. Die 60 Pfund schweren Steinkugeln prasselten auf Mauern und Wälle. Die am Tag zerschossenen Wälle wurden nachts unter Führung Diamante Jovellis wieder aufgefüllt. Die Belagerung leitete als Cesares Oberingenieur ein gewisser Leonardo da Vinci, ein trefflicher Erfinder mannigfaltiger Kanonen und Wurfgeschütze, der vor Faenza eifrig den Flug der Vögel studierte, weil er eine Maschine, die dem Menschen das Fliegen ermöglichen sollte, zu erfinden gedachte. In seinen Mußestunden pflegte er Bilder zu malen, die von Kennern der hohen Malkunst wohlwollend beurteilt wurden. Cesare Borgia kam nicht vorwärts. Er bot der Stadt Faenza einen für sie und den Fürsten sehr günstigen Vertrag an. Astore Manfredi ging nachts waffenlos in Cesares Hauptquartier. Vergeblich hatte Diamante Jovelli unter Tränen ihn zurückzuhalten versucht. »Du gehst in dein Verderben, Astore! Traust du dem Schwur eines Borgia?« Astore lächelte sein schönes Knabenlächeln. »Er ist ein Herr wie ich. Er wird seinesgleichen das Wort nicht brechen.« Cesare erstaunte, als er Astore im Schein der Fackeln erblickte. Es flog ihn ein Gefühl der Rührung an, wie wenn ein Nachtfalter gegen seine Stirn schlug. »Er ist der schönste Jüngling, den ich je sah. Welche Festigkeit im Gang und welche Anmut der Bewegung, welches Feuer in den schwarzblauen Saphiraugen, wie herrisch und kindisch zugleich er das blonde Haar in den Nacken wirft und diese hohe, kluge Stirn.« Cesare bewilligte Astore alles, was dieser forderte. Jedem Faentiner wurde Leben und Besitz verbürgt, die Stadt würde durch Cesares Truppen nicht besetzt werden. Der Familie Astores wurde freies Geleit, wohin immer sie wolle, zugesagt. Beglückt kehrte Astore heim. In dieser Nacht gab sich Diamante Jovelli ihm hin, denn ihr Herz zersprang fast vor Freuden, als sie ihn wiederkommen sah und endlich in den Armen hielt. Astore Manfredi küßte sie zärtlich. »Siehst du, man muß Vertrauen haben. Der wahrhaft Edle zahlt mit gleicher Münze zurück.« »Wer ist ein wahrhaft Edler?« »Cesare.« »Der Borgia?« »Ja.« Ihr Gesicht verfinsterte sich. Sie wollte etwas sagen, aber sie schwieg, als sie in seine aufleuchtenden Augen blickte. Cesare Borgia hatte den jungen Astore Manfredi eingeladen, ihn in Rom zu besuchen. Astore folgte einige Wochen später der Einladung. Er wohnte in Cesares Palast, und es ging das Gerücht, dass eine wieder natürliche Liebe die zwei verbände. Man sah sie oft umschlungen auf dem Monte Pincio wandeln. Zu Ehren Astores fand unter anderen Lustbarkeiten ein Armbrustschießen statt, bei dem es einen bedauerlichen Unfall gab. Ein unachtsamer Schütze schoss daneben, und der Bolzen fuhr dem Fürsten von Faenza so unglücklich in den Hals, dass er, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, wenige Stunden später seinen Geist aufgab. Seine letzten Worte waren »Borgia, Borgia«, welche so gedeutet wurden, dass er dem Papst, der sich selbst zur letzten Ölung herbei bemüht, mit ihnen für seine sorgende Güte habe Dank sagen wollen. Karneval. Auf dem Campo dei Fiori und bei dem Banchi tollten und schwärmten wie Mückenschwärme Tausende von Masken. Alle Chinos, Kolumbinen, Türken, Neger, Soldaten, Stelzenläufer, Bauernmädchen, viele aber hatten scheußliche, abschreckende Masken über den Kopf gestülpt, als wären für einen Tag die bösen Dämonen ihrer Seele ans Licht gelangt und hätten Gesicht und Gestalt gewonnen. Manche trugen riesige Fallen aus Nasen, Pfeifer und Trompeter zogen tirillierend umher. Kunstvoll schlugen die Trommler das Kalbfell, bald zart, bald kräftig. Bei einem einsamen Spaziergang geriet Alexander Borgia, der Papst, mitten unter sie. Sie erkannten ihn nicht und hielten ihn für einen, der sich als Papst verkleidet hatte. »Du, Dicker«, schrien sie, »komm, tanz mit uns!« Und sie zogen ihren Kreis, tanzten und sangen rhythmisch »Vinum bonum, vinum bonum«. Der Papst tanzte lachend mit ihnen, bis der Reigen abbrach, die Kette sich löste und Alexander Borgia allein auf dem Platze zurückblieb. Ihm war heiß, die Frühlingssonne stach. Er trocknete mit einem kleinen Tuch sich den Schweiß von der Stirn, und fast hätte er sich die Perücke herunterreißen wollen, als ihm einfiel, dass es ja echte Haare waren. »Ja«, schnaufte er, »alles echt an den Borgia, alles echt.« Ende von Teil 8, gelesen von crowwings.com.